Einigkeit und Recht
und Freiheit. Einigkeit.
Willkommen zu Freiheit, Recht und Einigkeit, einem Podcast zur Verfassung der Demokratie in Deutschland.
Wir, das sind Caroline Wirth, Regisseurin, Bühnen- und Kostümbildnerin, und Sascha Kölzow, Dramaturg, beschäftigen uns in unserer Theaterarbeit dauernd mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Wie so viele fragen auch wir uns, wie es um die Demokratie in Deutschland bestellt ist. Wir diskutieren gern und tauschen Meinungen aus, aber wenn wir ehrlich sind, fehlt uns oft der solide Boden, auf dem politische Debatten wirklich Freude machen. Ohne Polarisierung und fiktive Feindbilder. Was sind die Basics? Was sagt unsere Verfassung eigentlich? Woher kommen Narrative und Polarisierungen?
Wir wollen in den Dingen suchen, die unsere Demokratie geprägt haben. Darum suchen wir Museen und Archive auf und befragen die dort versammelten Archivalien und Exponate. Denn die tragen Geschichte und Geschichten in sich und eröffnen Perspektiven, die im Netz und in den Medien oft fehlen. Zwischen Dokumenten, Papieren, Filmen, Kalenderblättern und vielem mehr wollen wir herausfinden, was diese Dinge zu erzählen haben, was über sie und mit ihrer Hilfe erzählt wird. Sie führen uns mitten hinein in die Geschichte unserer Demokratie, in verschiedene Zeitebenen, in Grundrechte, Kämpfe, Debatten und die Frage, wie können wir besser diskutieren, wenn wir von ihnen lernen?
Im Gegensatz zur deutschen Nationalhymne reden wir dabei nicht zuerst über Einigkeit. Warum sie in der Entstehungszeit des Textes zuerst kam, ist zwar erklärlich, aber wenn wir sie als nationale und zwar homogen weißnationale und patriarchal strukturierte unhinterfragt voraussetzen, um dann erst über Recht und Freiheit zu sprechen, kommen wir aus unserer Sicht nicht so wirklich gut weiter. Für uns kann Einigkeit erst entstehen, wenn wir die Freiheiten und das Recht, das Deutschland sich gegeben hat, wirklich ernst nehmen und daraus eine neue Einigkeit entstehen lassen. So setzen wir bei der Freiheit an und gehen in den Austausch mit den Dingen, die uns über sie erzählen und damit automatisch auch mit Fragen über Recht und Einigkeit.
Dafür sind wir heute ins Archiv im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets gekommen. Zwischen dem Schauspielhaus und dem legendären Bermuda-Dreieck in Bochum arbeiten hier unter anderem Philipp Müller und Holger Heidt, die sich bereit erklärt haben, mit uns das Archiv zu durchstöbern und Archivalien ausgesucht haben, mit denen wir in den Dialog treten wollen. Hallo Holger.
Hallo.
Hallo Philipp.
Hi.
Könnt ihr euch und eure Arbeit kurz vorstellen?
Ja, ich bin Holger Heidt. Ich arbeite seit 1998 in diesem Haus, bin Historiker und bin in erster Linie verantwortlich für den Bestand der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, aus deren Bestand wir gleich auch Exponate besprechen werden. Meine Aufgabe ist die Bearbeitung von Akten, Verzeichnung, Restaurierung, Bewertung. Ich betreue Benutzer aus dem Wissenschaftsbereich, aus dem Medienbereich, aber auch private Benutzer. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, dann forsche ich auch in den Bereichen Gewerkschaftsgeschichte, Migration und Jugendkultur und Jugendprotest.
Mein Name ist Philipp Müller. Ich leite das Archiv seit ungefähr 2 Jahren. Ich bin professionell ausgebildeter Historiker, habe zur Mediengeschichte der Metropole gearbeitet, aber auch zur Wissensgeschichte des Archivs. Mein Job hier im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets ist prinzipiell verwandt mit dem Job von Holger. Eine zusätzliche Dimension, die ziemlich viel Zeit kostet, ist, dass ich mich um die Grundlagen der Archivierung kümmere. Und das heißt, dass ich versuche, die strukturellen Voraussetzungen der Archivierung weiterzuentwickeln.
Kannst du noch mal kurz vielleicht, Philipp, noch was dazu sagen, was für dich Archiv bedeutet im Kontext von Demokratie und Freiheit?
2 Punkte dazu. Erstens, aus einer dezidiert historischen Perspektive sind in unseren Gesellschaften in Europa 3 Momente unweigerlich miteinander verknüpft. Das Schreiben und Erzählen von Geschichte, das historische Forschen im Archiv, ob nun von Laien oder Profis, das ist egal, und politische Demokratisierungsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert. Die Auseinandersetzung über die eigene Geschichte war ein wichtiger, sicherlich kein ausschließlicher, aber ein wichtiger Teil und lief über den Zugriff auf Quellenmaterial in den Archiven. Das wäre ein Punkt und das greifen wir in gewisser Weise auch heute auf, nicht? Wir wollen ja zentrale Begriffe unserer Demokratie erörtern, ob jetzt Freiheit, Recht, Einheit. Und vor diesem Hintergrund ist es vollkommen angebracht, ins Archiv zu gehen, sich gemeinsam einzelne Stücke auszuwählen, sich anzuschauen und darüber uns auszutauschen, was für Perspektiven wir auf diese Objekte haben und entwickeln können. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt, der öffentlich weniger bekannt ist, aber zentral. Es bietet sich an, über Recht, Freiheit, Gerechtigkeit zu sprechen, in unserem Archiv anhand von Archivalien vor dem Hintergrund des verfassungspolitischen Auftrags von Archiven, wie er sich aus einschlägigen Artikeln unseres Grundgesetzes ergibt. Indem Archive die Unterlagen von Behörden zugänglich machen, sichern sie die Dokumentation von Verwaltungshandeln. Verwaltungshandeln ist exekutive Gewalt. Und dieses Handeln muss gemäß dem Prinzip der Gewaltenteilung überprüfbar sein. Und das ermöglichen Archive, indem Dokumentationen von Behörden bewertet, erschlossen und zugänglich gemacht werden. Das Verwaltungshandeln kann folglich auf seine Rechtmäßigkeit überprüft werden. Bürgerinnen und Bürger können im Rückgriff auf die Archivalien vor Gericht gehen, Einspruch erheben, die Rechtmäßigkeit des administrativen Handelns anzweifeln.
Und was ist, würdet ihr sagen, der Kern oder der Schwerpunkt, genau die Aufgabe dieses Archivs hier im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, thematisch, inhaltlich?
Also der besondere Auftrag und der Profil unseres Archivs, des Archivs im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, ist der, dass wir Überlieferungen erschließen, aufbewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen, die sich der Region Ruhrgebiet widmen. Man muss wissen, dass die Region Ruhrgebiet kein Rechtsträger hat, keine politische Institution, keine politische Repräsentation. Es gibt keine Stadt Ruhrgebiet, kein Regierungsbezirk, kein Land Ruhrgebiet. Und vor diesem Hintergrund hat der Sozialhistoriker Klaus Tenfelde 1998 dieses Archiv gegründet, weil damals Ende der 90er Jahre wertvolle historische Überlieferungen zur Geschichte des Ruhrgebiets vernichtet werden sollten. Und vor diesem Hintergrund widmen wir uns genau diesen Überlieferungen und das heißt, wir bewahren Unterlagen wirkungsmächtiger Akteure auf. Dazu gehören die Behörde Regionalverband Ruhr, dazu gehören aber auch die Bestände der Gewerkschaften, die Holger gerade auch erwähnt hat, also die Bestände der IG Chemie, Papier, Keramik und der IG Bergbau und Energie unter anderem. Aber dazu gehören auch Überlieferungen von Initiativen und Maßnahmen, die sich dezidiert der Region widmen. Kulturhauptstadt Ruhr 2010 wäre da zu nennen oder die internationale Bauausstellung Emscher Park. Aber wir haben auch zahlreiche Nachlässe von Frauen und Männern, die in der Region wirkten und diese mitgestaltet haben.
Ihr habt für uns 4 Objekte rausgesucht, die uns auf unterschiedliche Weise über Freiheit erzählen können. Diese wollen wir mit euch gemeinsam sichten und befragen, bevor wir danach gemeinsam ins Gespräch darüber gehen, was ihre Geschichte für uns und unsere politischen Debatten bedeuten könnten. Als erstes habt ihr einen Film vorbereitet und da steigen wir doch direkt mal ein.
Zwar drehen sich die Seilscheiben im Ruhrgebiet noch. Die Krise im Steinkohlenbergbau hält jedoch weiter an. Millionen und Abermillionen Tonnen Kohle und Koks liegen schon auf der Halde. Das war im Jahre 1958. Die Bergbauunternehmer erklärten damals:
Wir können der Krise im Steinkohlenbergbau nur durch Massenentlassungen Herr werden.
Das bedeutete Unsicherheit und Ungewissheit für 100.000 Bergleute. Die Industriegewerkschaft Bergbau stellte dieser Unternehmerthese ihre eigene Forderung gegenüber.
5 Tage Woche statt Massenentlassungen.
Viele Experten äußerten dazu:
In einer Krise kann man die Arbeitszeit nicht verkürzen.
Es zeigte sich aber, was Kraft und Entschlossenheit, Wille und Einsatzbereitschaft vermögen.
Wir wollen soziale Sicherheit statt Chaos und fordern deshalb die Bezahlung der Zwangsfeierschichten.
Unter diesem Motto wurden eine Reihe von Demonstrationen im Ruhrgebiet durchgeführt. Das Land der surrenden Seilscheiben und rauchenden Schlote an Rhein und Ruhr wurde zum Schauplatz größter gewerkschaftlicher Aktivität.
Tausende und Abertausende von Bergleuten zogen unter dumpfem Trommelwirbel durch die Straßen unserer Städte. Die Bergarbeiter machten die Öffentlichkeit auf das sich anbahnende Chaos in ihrem Wirtschaftszweig aufmerksam.
Mehrfach hatte der Vorstand auch eine Protestaktion in der Bundeshauptstadt angekündigt. Einige Politiker versuchten, diese Absicht als Theaterdonner abzutun. Sie täuschten sich.
Am 26. September 1959 war es soweit. 75 Millionen D-Mark wurden für die Bezahlung der Feierschichten zur Verfügung gestellt.
Damit konnten die größten Härten gemildert und die schlimmsten Ungerechtigkeiten beseitigt werden. Die Bergarbeiter und Bergbauangestellten haben bewiesen, dass durch ihr Zusammenstehen die Voraussetzungen geschaffen wurden, dem sozialen Chaos Einhalt zu bieten.
Ja, Holger, was haben wir jetzt da genau gesehen? Von wann war das? Was wurde gezeigt? Offensichtlich gab es Streik. Worum ging es? Was war da los?
Also das ist ein Agitationsfilm der Industriegewerkschaft Bergbau, der im Anschluss an die Aktion 1958-59 gedreht wurde. Ich ordne das mal kurz historisch ein. Wir haben 1959 den Höhepunkt der Bergbaukrise. Steinkohle ist bis dahin immer noch der wichtigste Energieträger. Man braucht ihn zur Stromerzeugung. Alle Haushalte werden noch mit Kohle beheizt. Es gibt Kohle als wichtigsten Grundstoff der Kohlechemie. Aber die Importkohle aus den USA ist trotz der Transportkosten billiger als die hier in Deutschland geförderte Kohle. Das liegt an mehreren Gründen. Einer ist die geringere Tiefe, in der die Kohle in den USA gelagert. Da wird Steinkohle zum Teil im Tagebau gefördert. Es gibt niedrige Arbeitsschutzgesetzgebungen, es gibt schlechtere Löhne und dazu gewinnt das Erdöl immer mehr Marktanteile. Wir haben hier im Ruhrgebiet zu dem Zeitpunkt 500.000 Bergarbeiter, dazu kommen noch die Arbeitnehmer in der Zulieferindustrie und es werden schon seit Jahren Zechen stillgelegt und Arbeitsplätze abgebaut und es kommt vermehrt zu Feierschichten. Feierschichten muss ich, glaube ich, kurz erläutern, das ist eigentlich ein Euphemismus. Da wird nicht gefeiert, sondern es ist ein anderer Begriff für Kurzarbeit, allerdings ohne Kurzarbeitergeld. Das heißt, die Bergleute können zwar zu Hause bleiben, haben aber hinterher weniger Lohn in der Lohntüte. Und in dieser Situation entscheidet sich dann die Industriegewerkschaft Bergbau zu verschiedenen Protestaktionen im Ruhrgebiet. Die Bundesregierung macht einige Zusagen zur Unterstützung der Bergarbeiter, aber auf dem Höhepunkt dieser Protestaktionen entscheidet sich dann der Vorstand der Gewerkschaft zu dem Marsch nach Bonn. Sie nennt es Marsch nach Bonn und nicht Marsch auf Bonn, damit das niemand mit Mussolinis Marsch auf Rom in Verbindung bringt. In der Geschichtswissenschaft hat man sich inzwischen auf Marsch nach Bonn geeinigt. Die Besonderheit auch in diesem Film ist die ausgiebige Beschreibung der Organisation des Ganzen. Also es wurden Sonderzüge geschartert, Rheindampfer, es wurden Busse geschartert. Deshalb findet diese Veranstaltung auch extra nach den Sommerferien statt, weil sie haben sämtliche von privaten Ferien- und Busunternehmern zu vermietende Busse in ganz Nordrhein-Westfalen gemietet. Die Polizei sperrt die Schnellstraße nach Bonn. Es ist eben auch eine Zeit, in der noch fast niemand einen privaten PKW hat. Deshalb schaffen sie es auch in Anführungszeichen nur 60.000 Menschen nach Bonn zu bringen. Es ist aber trotzdem die bis dahin größte Demonstration in der Geschichte der noch jungen Bundesrepublik. Wir sehen lange Demonstrationszüge. Die Bergarbeiter sind alle im Sonntagsanzug. Sie waren strenge Disziplin. Alle Transparente sind in der gleichen Schrift geschrieben, also von der Gewerkschaft mitgebracht worden und vorgegeben worden. Man sieht schwarze Fahnen, man sieht Trommeln. Das Ganze ist noch in der Tradition der Demonstrationskultur der Weimarer Republik. Und es war den Veranstaltern eben auch wichtig, dass es so diszipliniert stattfindet, weil man wollte Ängste in der Bonner Bevölkerung oder auch in der Bevölkerung generell vermeiden. Ähnlich große oder größere Demonstrationen hatte man in der Zeit gerade im Volksaufstand in der DDR oder in Ungarn in Erinnerung. Und die sind gewaltsam niedergeschlagen worden. Deshalb diese strenge Disziplin, um den Bürgern keine Angst zu machen vor einer Radikalisierung. In dem Verbandsorgan der Gewerkschaft ist kurz zuvor auch noch ein Gedicht von Heinrich Kämpchen veröffentlicht worden. Das ist ein Arbeiterdichter aus der Kaiserzeit. Und das lautete: Wir sind keine rohe, verwilderte Schar. Wir kämpfen für menschliche Rechte. Wir krümmen keinem Kinder ein Haar. Doch sind wir auch klar zum Gefechte.
Also das heißt, es ist mir auch aufgefallen, es ist extrem viel sozusagen Logistik und Organisation. Aber das finde ich jetzt wichtig zu wissen, in was für einem Kontext das steht. Jetzt nochmal kurz, was hat das aus deiner Sicht, also warum ist es ein gutes Objekt, ein guter Film, um einzusteigen in die Diskussion auch über Freiheit und Demokratie? Also wie ist das in der Situation einzuordnen?
Also eins der Grundrechte ist Meinungsfreiheit. Man bewirkt aber in der Regel relativ wenig, wenn man sich alleine auf den Marktplatz stellt und eine große Rede schwingt. Dazu ist noch mehr nötig an Freiheitsrechten, nämlich eine Versammlungsfreiheit und auch eine Koalitionsfreiheit, die ja im Grundgesetz verankert sind. Koalitionsfreiheit bedeutet, dass Menschen sich organisieren und zu Vereinigungen zusammenschließen dürfen, eben auch zu Gewerkschaften. Man sieht ja an dem Aufwand, der da betrieben worden ist, das ist ja alles nicht umsonst passiert. Das sind ja keine Peanuts, die an Kosten entstanden sind. Das Chartern der Busse und das alles kostet Geld. Die ganze Organisation ist ein Riesenverwaltungsaufwand, die Absprache mit Polizei, mit Stadtverwaltung und mit der Deutschen Bahn, mit der Rheinschifffahrtsgesellschaft. Das sind alles Kosten, die kann nur eine Organisation stemmen. Und Arbeitnehmer, die sich in Gewerkschaften organisieren, haben diese Organisation. Der in dem Film auch vorkommende Heinrich Gutermuth hat mal den Satz gesagt: Gewerkschaft ist kein armer Gesangsverein, um zu dokumentieren, welche Organisationsmacht eine Gewerkschaft hat. Er hat hinterher den ein oder anderen bösen Brief vom Bund Deutscher Gesangsvereine bekommen. Aber das ist nur eine Anekdote am Rande.
Du hast es schon gesagt, Holger, also diese enorme Organisationsleistung war nur möglich, weil nach dem Zweiten Weltkrieg das Recht auf Koalitionsfreiheit ins Grundgesetz Einzug gefunden hat. Wenn wir jetzt in der Geschichte noch weiter zurückgehen, dann mussten diese Freiheitsrechte, die so etwas wie den Marsch nach Bonn ermöglichen, erst erkämpft werden. Und dazu habt ihr uns auch ein Objekt aus eurem Archiv ausgesucht, nämlich die Bochumer Madonna.
Haben wir hier tatsächlich so eine Mappe, die wir direkt aus eurem Archiv frisch herausgeholt. Und nehmen, trauen es jetzt, uns in die Hand zu nehmen, dieses Archival, und beschreiben mal, was wir sehen.
Also, ihr habt uns schon gesagt, das ist jetzt ein Kalenderblatt. Das ist dickeres Papier. Eingefasst ist ein Bild in ein dunkelgrünes Passepartout und da drin sehen wir eine Farblithografie.
Auf dieser Lithografie zu sehen ist eine sitzende Frau, die auf einem einfachen Stuhl Platz genommen hat. Sie trägt Kleidung im Stil des 19., Anfang 20. Jahrhunderts. Ein langes, gemustertes Kleid oder Rock mit einer dunklen Oberbekleidung, mit einer weißen Bluse oder einem Tuch darunter. Ihre Frisur wirkt schlicht mit hochgestecktem, dunklem Haar.
Im Arm hat die Frau ein Baby, das in eine Decke gewickelt ist. Die Körperhaltung wirkt sehr ruhig und fokussiert, während sie mit leicht gesenktem Blick auf ihr Kind schaut. Insgesamt wirkt es sehr würdig und entschlossen.
Die Umgebung ist gar nicht so klar definiert, wie ich finde. Eine schlichte, pragmatische Umgebung, einfache Einrichtung. Links sehen wir ein paar unscharfe Gegenstände. Es sind einfach sozusagen Haushaltsalltagsgegenstände, ein Krug kann ich sehen, oben eine Schale. Und auffällig ist allerdings die bildliche Inszenierung dieser Figur.
Von der rechten oberen Bildecke fällt durch ein Fenster ein Lichtschein auf die beiden Figuren. Diese im Grunde alltägliche Situation bekommt so etwas Ikonisches. Die Frau und das Kind sitzen in diesem Lichtschein und die Assoziation zu religiösen Darstellungen der christlichen Maria mit dem Jesuskind ist eindeutig und wird natürlich dadurch gestützt, dass wir eben auch die Benennung dieses Bildes haben, die auf dem Passepartout abgedruckt ist.
Genau, wir sehen also auf diesem dunkelgrünen, dicken Papier, auf diesem Kalenderblatt die Betitelung Die Bochumer Madonna und interessanterweise versehen noch mit einer etwas kleineren Unterzeile als Zitat markiert, in Anführungsstrichen, Streikbrecher, Pfui! Ausrufezeichen.
Holger, kannst du uns etwas über dieses Kalenderblatt erzählen und was bedeutet, wo sind wir zeitlich und was bedeutet Streik zu dieser Zeit?
Das Foto ist anlässlich oder nach dem Bergarbeiterstreik 1912 im Ruhrgebiet entstanden. Um den zu verstehen, muss man noch mal ganz kurz den 7 Jahre vorher stattfindenden Streik von 1905 erwähnen. Damals haben alle 4 großen Bergarbeitergewerkschaften, es gab noch nicht wie heute eine Einheitsgewerkschaft im DGB, damals gab es 4 Bergarbeitergewerkschaften, den Sozialdemokratischen Alten Verband, den Katholischen Gewerkverein Christlicher Bergarbeiter und die Polnische Berufsvereinigung der Bergarbeiter und einen kleinen, eher liberalen, hirschstunkerschen Verband für Angestellte. Der Streik von 1905 war erfolgreich, weil die Gewerkschaften sich einig waren, weil sie dadurch die Unterstützung der Bevölkerung hatten, auch des Bürgertums. Sogar der Kaiser war dem gar nicht abgeneigt. Und das ist 1912 anders. Der 1912er Streik wird Dreibundstreik genannt, weil die zweitgrößte Gewerkschaft, der Christliche Gewerkverein, sich nicht an diesem Streik beteiligt. Deshalb ist die Streikfront nicht geschlossen. Es gibt mehr Streikbrecher. Der Kaiser schickt auch, anders als 1905, Soldaten. Es war im Kaiserreich durchaus üblich, dass Soldaten Streiks und Unruhen niederschlugen, weil es auch noch nicht so eine Form von Polizeiorganisation gab. Aber wie gesagt, 1905 hatte der Kaiser keine Soldaten geschickt. 1912 schickt er dann 5000 Soldaten ins Ruhrgebiet und die schießen auch scharf. Es gibt Tote und nach dem Streik muss dieser sozialdemokratische alte Verband 1500 seinen Mitgliedern Rechtsschutz gewähren, weil sie wegen mit dem Streik in Verbindung stehenden Ereignissen vor Gericht müssen. So entsteht auch das Bild der Bochumer Madonna. Zunächst könnte man sich fragen, warum eine Frau, die arbeiten noch gar nicht unter Tage, aber Frauen arbeiten damals auch zum Teil über Tage, zum Beispiel am Leseband. Das ist eine sehr schwere, sehr schlecht bezahlte Arbeit, wo Kohle vom tauben Gestein getrennt werden muss händisch. In diesem Fall ist es eine Frau, die nicht auf der Zeche arbeitet, aber es ist die Frau eines dort angestellten Bergmanns. Und der Erfolg eines Streikes hing damals auch schon immer damit zusammen, ob er von den Frauen unterstützt wurde. Denn die Männer kriegten nur ein ganz geringes Streikgeld von ihren Gewerkschaften, die damals noch nicht so alt waren. Also es waren noch junge Institutionen, die noch nicht so große rot gefüllte Streikkassen haben, wie Gewerkschaften das normalerweise heute haben. Und die Frauen mussten eben sehen, wie sie die Familien satt kriegen. Und wenn die Lebensmittelhändler, anders als beim Streik 1905, nicht anschreiben lassen, dann mussten die Kinder hungern. Und wenn der Streikbrecher dann nebenan weiterarbeiten geht und weiterverdient, dann gibt das natürlich böses Blut. Und die Frau auf diesem Bild soll entweder einen Streikbrecher angespuckt haben oder einen Soldaten beleidigt haben und wurde dafür ins Gefängnis gesteckt. Dieses Bild, das natürlich auch noch dadurch ausgezeichnet wird, dass durch ein vergittertes Fenster ein Lichtstrahl auf diese Frau scheint und dadurch fast was Religiöses hat, wurde zu einer Ikone der Arbeiterbewegung.
Hier steht ja ganz klar eine Frau im Zentrum und wird zur Identifikationsfigur. Wenn wir uns jetzt daran erinnern, an den Film, den wir eben gesehen haben, Gewerkschaft in Aktion, sehen wir unter den Streikenden eigentlich nur Männer. Zu Anfang hast du, Philipp, ja gesagt, dass euer Archiv Perspektiven und Geschichten von ganz vielen unterschiedlichen Positionen vereint und aus vielen Perspektiven betrachtet. Jetzt wollen wir noch mal kurz einen Blick in diesen Film werfen und uns angucken, welche Rolle die Frauen hier übernehmen. Als Archiv arbeitet ihr, Holger und Philipp, natürlich nicht nur alleine in euren Studierzimmern, sondern tretet immer wieder aktiv in den Austausch mit KollegInnen. Und 2 davon habt ihr heute auch eingeladen. Hallo Alicia, hallo Can, schön,
hallo,
dass ihr da seid.
Hallo.
Zunächst meine Frage an Alicia. Du schreibst gerade deine Dissertation mit dem Namen Die Unorganisierbaren über weibliches Engagement in der Gewerkschaft Textilbekleidung zwischen 1945 und 1998. Wenn du jetzt auf diesen Film guckst, was kannst du dazu sagen?
Ja, zunächst einmal kann man sagen, dass dieser Film, abgesehen von
ganz kleinen Seitenauftritten eigentlich gar keine Frauen zeigt. Gut, Bergarbeiter sind vor allem männlich imaginiert, aber wie wir ja gerade von Holger gehört haben, gab es ja durchaus auch Frauen, ja, eventuell, oder im Verwaltungsgebäude wenigstens gab es auf jeden Fall Frauen und Putzfrauen wird es auch gegeben haben. Aber ja, wir sehen vor allen Dingen Männer im Sonntagsanzug. Wir sehen eine Frau, die mitläuft, wahrscheinlich eine Ehefrau, vielleicht aber auch eine Sekretärin aus der Gewerkschaft, das könnte ich mir auch vorstellen. Die ist so kurz zu sehen, deswegen weiß ich leider nicht, wer sie sein könnte, aber vielleicht hat Philipp eine Idee, ich weiß nicht. Ja, und dass es eher natürlich männlich imaginiert ist, einen Bergarbeiterstreik. Und da sehen wir auch schon ganz deutlich, allein dieser Film zeigt, wer schreibt Geschichte und wer stellt sich dar. Und im Fall der Bergarbeiter sind es halt vor allen Dingen männliche Geschichten, die da präsentiert werden und auch dieser Agitationsfilm. Ehefrauen sind da eher mitlaufend als Unterstützung. Und das sehen wir ja auch bei der angesprochenen Madonna. Frauen sind vor allen Dingen wichtig für die Moral von Streiks und das Rückgrat der Streiks. Aber richtig kämpferisch werden sie eigentlich selten gezeigt. Also auch die Frau, die wir da ja auf dem Kalenderblatt sehen, ist im Gefängnis. Sie ist nicht irgendwie in Aktion, wie sie jemanden anspuckt, was ja eigentlich eine interessantere Darstellung wäre, sondern eben als mütterliche Maria-Figur irgendwie da in die klassische Sphäre verdrängt, in die Heimarbeit, in die Care-Arbeit. Genau, das wären so meine ersten Gedanken dazu.
Und wenn du jetzt sagst, dass Frauen ja selten kämpferisch dargestellt werden oder dass wir darüber dann wenig finden, entspricht es denn der Realität, dass das auch nicht stattgefunden hat oder ist das einfach schlecht dokumentiert?
Ich würde sagen, es ist eher schlecht dokumentiert. Also wenn wir in einen der größten Streiks gucken, 1903, 1904 in Krimmitschau, da sind 80% der Streikenden weiblich, der Textilarbeiterstreik in Krimmitschau. Und ganz oft versteckt Sprache natürlich Geschlecht. Also wenn wir vom Textilarbeiterstreik sprechen, dann denken wir an Männer, aber es waren eben 80% Frauen. Auch der große Weberaufstand 1854, das waren auch maßgeblich Frauen. Und gerade wenn es um Sachen geht wie Kürzung der Löhne oder auch weniger Stunden zu arbeiten, sind Frauen eigentlich immer ganz weit vorne mit dabei. Und Frauen arbeiten ja auch. Und warum sollten sie als Arbeitende nicht auch in Streitgeschehen eingreifen? Also gerade Lohnkürzungen, große Streiks schon 1947, auch in der Textilindustrie, das sind alles maßgeblich Frauen. Aber die verhandeln, das sind wieder Männer und deswegen werden die Streiks wahrscheinlich auch männlich gelesen oder erinnert.
Und also das finde ich jetzt eine sehr interessante Spiegelung der Wahrnehmung, der Erzählung, auch der Sprache über Protest und also über auch gesellschaftliche Kämpfe. Kannst du was dazu sagen, was mir sofort als Frage kommt, wie sieht es denn quasi mit den Erfolgen aus, die erkämpft werden konnten? Also ist es auch was sozusagen einfach nur in der Erzählung ein bisschen hinten runterfällt und es gab durchaus vergleichbare Erfolge, wenn sich sozusagen jetzt 80% Frauen einen großen Protest irgendwie schnappen? Oder ist es tatsächlich dann doch wieder, da verhandeln die Männer und dann gucken wir mal, was wir denen an Brosamen geben können?
Also wenn wir jetzt wirklich diesen Textilarbeiterstreik von Krimmitschau uns angucken, der war gar nicht erfolgreich, weil sich vor allen Dingen auch andere Gewerkschaften nicht beteiligt haben. Der Deutsche Textilarbeiterverband stand da sehr alleine. Die Fabrikanten haben aus verschiedenen anderen Regionen dann eben streikbrechende in die Fabriken gebracht. Und das größte Problem war, dass die Streikkassen relativ schnell leer waren. Holger hat ja auch gerade gesagt, dass die Gewerkschaften damals das Problem hatten, dass eben noch nicht so viel vorrätig war an Geld. Und großes Problem auch in der Frauenindustrie war, dass die Löhne natürlich deutlich geringer sind und deswegen auch das Geld, was man eingezahlt hat vorab in die Gewerkschaftskasse, deutlich weniger war und es gab einfach keine Solidarität und deswegen ist dieser Streik dann ja nicht erfolgreich gewesen und das gilt für viele Streiks, wo Frauen groß in Erscheinung treten, dass sie nicht so ernst genommen werden, auch bei Kita-Streiks heutzutage, das sieht dann irgendwie lustig aus, wenn die mit Ballons durch die Gegend ziehen und darauf weisen auch Soziologinnen immer wieder hin, dass Frauen es deutlich schwieriger haben, ernst genommen zu werden mit ihren Forderungen.
Ich nutze es mal als Überleitung. Du hast jetzt schon verschiedene Formen von Streik angesprochen oder verschiedene Sprachen, die Formen von Streik sprechen können. Und wir haben noch einen Film, oder uns wurde noch ein Film aus dem Archiv ausgebuddelt, den wir uns gerne angucken wollen, in dem auch Streik gezeigt wird, aber der nochmal ganz anders funktioniert als dieser Marsch auf Bonn. Und den gucken wir uns jetzt gemeinsam an.
Wir haben jetzt einen Film gesehen ohne Ton, eine ganz andere Variante. Und Can, ich würde dir gerne eigentlich das Wort direkt übergeben. Vielleicht kannst du uns etwas dazu erzählen, was du über den Film rausfinden konntest. Du forschst zur Selbstorganisation vor allem in Köln und Frankfurt am Main und hast dir diesen Film nochmal genau angeschaut.
Herzlichen Dank. Ich fand diesen Film total interessant, da es um den ersten Streik in der Pharmazieindustrie geschehen war, 1969 in Istanbul, Türkhöst hieß das. Und die Streikenden waren allererstens von der Gewerkschaft berufen, aber sie waren auch Arbeitende. Und wir haben da allererstens Schwerpunkte auf Freiheiten, um zu streiken und um die Arbeitsplatzsicherheit zu gewährt zu haben und auch Freiheit zur Mitbestimmung gesehen.
Also das heißt, wenn ich richtig verstehe, also wir müssen jetzt in eine andere Situation reindenken, in der Türkei dort konkret zu der Zeit. Kannst du kurz sagen, wie sieht es quasi mit den Grundrechten, Verfassungsrechten aus? Oder geht es irgendwie, also geht es da stärker um die Durchsetzung von, wie wir das jetzt irgendwie aus dem deutschen Kontext vielleicht uns imaginieren, von bestimmten Forderungen? Oder geht es nochmal darum, überhaupt sozusagen diese Kampfmaßnahmen durchführen zu können?
Wir verstehen den Kontext durch die Plakaten von den Streikenden und auch Pressemedien und Berichterstattung, dass wir als die Arbeitenden damals nicht nur die Freiheit zum Streiken wegen der Verfassung haben wollten, sondern dafür müssten wir etwas machen und erkämpfen. Dieses Recht, Streikrecht, wurde erst mit der 61-Verfassung eingeräumt den Arbeitnehmerinnen in der Türkei. Das war ziemlich spät. Und das Recht zur gewerkschaftlichen Mobilisierung, Organisierung war aber in den 30er Jahren gewählt. Und das war unterschiedlich. Und das Thema war dann gewerkschaftlich bleiben, aber innerhalb der Kontrolle der Arbeitgeber oder Regierungen. Das Jahr war 69, wie gesagt, dann hatten sie schon dieses Recht zum Streiken und ein Plakat davon hieß denn oder lautete: Rechte sind nicht eingeräumt, sind aber erkämpft. Ein anderes Plakat war so: Die Verfassung gewählt, lass uns wissen, wie es zu ergreifen. Also diese Rechte waren schon bekannt, aber um sie zu nutzen, umzusetzen, müsste man unbedingt einfach Druck machen und streiken, war die Kultur oder das Verständnis. Und darüber hinaus würde eine Konföderation der revolutionären Gewerkschaften, 67 in der Türkei geboren, eine Konkurrenzkonföderation oder Dachorganisation. Es gab damals in 50er Jahren gegründete Gewerkschaftskonföderation, türkisch. Das war oder würde auch seit damals als Arbeiter, nicht ganz arbeiterfreundlich, sondern arbeitnehmerfreundlich betrachtet. Und chemiaisch oder Chemie-Gewerkschaft war ein Teil davon, die diesen Streik organisiert hatte. Und damals war Arbeitergruppierungen waren schon die politische Kategorien, um da eine Gruppe zu beschuldigen mit Kommunismus oder arbeiterfeindlich oder kapitalfeindlich zu sein. Allererstens wollten sie beim Streiken ihre Rechte gewerkschaftlich zu bleiben verteidigen und auch da sie gewerkschaftlich organisiert waren, würde das nicht reichen. Sie würden angestellt, aber wollten sie Arbeitssicherheit oder Arbeitsplatzsicherheit auch verteidigen. Dazu kam eine dritte Freiheit zur Mitbestimmung. Mitbestimmung nicht als in Deutschland damals, in diesen Jahren erfahren würde, sondern gewerkschaftlich organisierte Komitees oder Gruppierungen im Betrieb waren langsam zuständig mit der Beratungsfunktion. Und auch Teilnahme an dem Betrieb, betrieblicher Organisation. Aber das war denn selten in den 60er Jahren. Trotzdem war das aber ein eingeräumtes Recht. Für dieses Recht wollten die Streikenden natürlich kämpfen. Und das war auch ein Thema. Und lass uns damit diesen Kommentar schließen, dass die Regierung gegenüber der zunehmenden Streiks nicht stillgeblieben war, sondern 1971 kam der zweite Putsch in der Geschichte der Türkei. Der erste Putsch war 1966, nachdem eine sogenannte fortschrittliche Verfassung mit solchen Freiheiten zum Streiken und Mitbestimmung etc. Eingeräumt oder erlassen wurde oder gebilligt wurde. Damals kam ein nächster Putsch, 1971, um solche Freiheiten zu verkürzen. Dann gab es einen nächsten Putsch, 1980, um völlig die Streiks und Gewerkschaften zu schließen, zu verbieten für mindestens ein paar Jahre.
Also Sascha und ich kommen ja beide vom Theater und deswegen fällt uns natürlich in dem Film sofort auf, dass am Ende eine Form, also ein Theaterstück gespielt wird im Zuge dieses Streiks. Man sieht sehr, sehr oft, da wird viel mit Zeitungen umgegangen. Kannst du was dazu sagen?
Die Pressemedien wurde damals als ein Agitationsmittel betrachtet von den Gewerkschaften und Gewerkschaftern. Dann gab es natürlich freundliche oder arbeiterfreundliche und auch manche Medien, die nicht sehr Arbeiter- oder Streikenden freundlich auch sahen, da sie meist von Großunternehmen besetzt wurden. Das war, ein Thema natürlich. Dann hatten die Mitglieder dieser Theatergruppe, die hochwahrscheinlich von der Gewerkschaft berufen wurden, dass das Fehlen der Berichterstattung von ihren Streikaktionen oder Anerkennungskämpfen haben sie da protestiert.
Philipp, wenn du den Film anschaust, auch im Abgleich mit dem Film der IG Bergbau, den wir vorher gesehen haben, was fällt dir da auf, was kannst du dazu sagen?
Ich finde es besonders auffällig, dass die Entstehungsbedingungen der Filme vollkommen verschieden sind. Vor dem Hintergrund der Ausführungen von Can, es wird ja klar, dass die Gewerkschaften, die Streikenden in der Türkei kein anerkannter tarifpolitischer Partner sind. Die IG Bergbau ist sichtbar in der jungen BRD. Sie wird gehört und sie ist anerkannt. Und diese Differenz ist in beiden Filmen durchaus eingeschrieben. Bei dem Film Gewerkschaft in Aktion der IG Bergbau und Energie haben wir es zu tun mit einem komponierten und wohlüberlegten Produkt. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Und im übertragenen Sinne haben wir es mit einer fertigen, geklätzten, monumentalen Skulptur zu tun, die auch zu öffentlichen Ausstellungszwecken präsentiert wird. Bei dem Film, der uns eine Serie von Szenen des Streiks vor den Toren von Türkhöchst 1969 zeigt, haben wir es, um in der Metaphorik zu bleiben, mit einem unfertigen Felsbrocken aus der Werkstatt der Produktion zu tun. Der Film ist nicht geschnitten, er wurde nicht mit einem Ton unterlegt und es fehlt ihm sogar auch ein selbstgesetzter Titel. Der Film wird eben nicht überformt durch einen reflektierten und bewussten Willen zum Monument, wie bei Gewerkschaft in Aktion. Was den Film aber nicht weniger auszeichnet, ist jedoch die Geste des Zeigens. Plakate und Transparente mit Personen, aber auch ohne Personen werden immer wieder demonstrativ gezeigt im Film. Die türkische Nationalflagge wird gezeigt, die Abzeichen der Gewerkschaften, das Kochen und gemeinsame Essen. All das soll dokumentiert werden. Und das, denke ich, ist die zentrale Aussage des Films. Nicht? Es gibt uns Streikende. Wir werden nicht gehört von den Leitmedien der türkischen Gesellschaft, den führenden Zeitungen des Landes. Aber es gibt uns dennoch. Wir sind da, Wir fordern und wir artikulieren unsere Interessen und wollen als wirtschaftliche Partner anerkannt und ernst genommen werden. Und folglich ist der Film nicht nur in inhaltlich thematischer Darstellung interessant und hat da politische Inhalte aufzuzeigen, sondern auch in seiner Entstehung ist er ein politisches Dokument, weil die Dokumentationspraxis absolut zentral ist. Nicht? Es geht darum aufzuzeigen, wir sind präsent und das soll festgehalten und multipliziert werden.
Wenn wir, also diese, deswegen sind wir ja auch hier, um sozusagen uns den Verspiel mit den verschiedenen Objekten und Gegenständen, die eben auch Filme sein können, genauso wie anfassbare Gegenstände, auch einer unterschiedlichen Materialität anzunähern. Ne? Also was ist sozusagen, was wird wie, mit welchen Mitteln erzählt? Was zeigt uns das Material selbst? Und wenn wir jetzt über diese Authentizität reden, die natürlich dieser Film viel stärker, also mich sehr viel näher ranbringt an die Realität dessen, was dort geschehen sein mag, haben wir ein anderes sehr schönes, sehr authentisches Exponat oder Archival von euch, über das wir uns sehr freuen. Und das würden wir jetzt einmal hier sozusagen live aus diesem Karton. Ich glaube, es ist nicht archivarisch aktuell richtig super zum Konservieren, habt ihr erzählt, sondern es ist ein älteres ein Fundstück, die Nummer 1189 sehe ich hier und wir packen mal aus. Willst du ein bisschen beschreiben, Caro? Hallo? Und ich packe aus und wir versuchen das ein bisschen auf dem Ton mitzunehmen, was wir hier haben.
Wir haben hier ein Transparent, ein Transpi, auf dem steht: Frauen seid bereit, der Rückschritt ist schon weit. Und wenn wir uns das jetzt genauer angucken, dann sehen wir, dass das ein Betttuch ist. Also wir sehen da auch noch eingewebt so Blumen und die Knöpfe sind noch dran und ist halt mit Farbe selbst beschriftet worden, aufgemalt worden. Holger, was weißt du denn darüber?
Ja, leider sehr wenig. Du hast es schon richtig beschrieben, das ist ein Fundstück. So einer der, das war einer der Tage, da macht der Beruf Spaß. Man öffnet eine Kiste und findet was, ist so ein bisschen wie Ostern. Wir haben uns da einfach so rangetastet mit dem, was sichtbar ist. Das ist genau richtig beschrieben, es ist ein altes Betttuch. Du hast ja schon gesagt, was draufsteht. Zu sehen ist noch das Logo der Industriegewerkschaft Chemie, Papier, Keramik. Das ist auch händisch aufgemalt. Und das Gesicht einer Frau im Profil ist zu sehen. Das ist aber auch schon alles, was wir darüber wissen. Wir können anhand der Schriftform schließen, dass es aus den 80er Jahren ist. Und anhand der Löcher, die darin sind, die vorsätzlich angebracht worden sind, können wir erkennen, dass es wahrscheinlich bei irgendeiner Demonstration mitgetragen wurde, damit der Windwiderstand nicht zu groß ist. In der Chemieindustrie waren Frauen in deutlich höherer Zahl tätig und auch organisiert als im Bergbau. Im Steinkohlenbergbau waren vielleicht 4% der Arbeitnehmer Frauen. In der Chemieindustrie waren es deutlich mehr. Und wir gehen davon aus, dass dieses Transparent entweder an einer Maifeier vielleicht zum 1. Mai mitgetragen wurde oder anhand einer Tarifverhandlung, wo eine gewerkschaftliche Frauengruppe das Thema Frauenrechte aufgegriffen hat oder dass dieses Transparent explizit für eine Veranstaltung von Frauen für Frauen im Bereich dieser Gewerkschaft hergestellt wurde und dort dort bei einer Demonstration getragen wurde.
Also mir hat das deswegen so gut gefallen, weil es natürlich im Sinne der Frauenbewegung, aber auch darüber hinaus, der zweite Teil des Satzes, der Rückschritt ist schon weit, also hat bei mir extrem resoniert mit einem Gefühl, das ich auch heute irgendwie in vielen Punkten habe, das Gefühl, dass gerade wenn wir jetzt auch in die Historie reingeschaut haben, auf verschiedene historische Ebenen, Kämpfe stattgefunden haben, Kämpfe Erfolg hatten, Freiheitsrechte verankert wurden, es Organisationen gibt und Protestformen und politische Formen und auch wir ein politisches System haben, in dem wir Dinge erkämpfen, Dinge aushandeln können und gleichzeitig es ja immer wieder so zu sein scheint, dass dieser alte Glaube, dieser idealistische, da kommen wir jetzt wieder vom Theater, Schillersche, idealistische, die Menschheitsgeschichte ist eine aufklärerische Geschichte des Fortschritts und was man daran natürlich auch kritisch betrachten kann aus dieser Zeit, aber dass dieser Gedanke sag ich, auch sehr tief in mir drin steckt, weil ich doch gerne daran glauben möchte, dass sich alles fortentwickelt. Und jetzt steht diese Behauptung im Raum, dass der Rückschritt nicht nur droht, sondern eigentlich parallel passiert und auch irgendwie immer schon ganz schön weit ist. Egal ob jetzt in den 80ern, ob ich da heute drauf gucke, wahrscheinlich hätte man es zu all diesen historischen Zeitebenen sagen können. Also wir würden dieses Transparent gerne zum Anlass nehmen, um einmal aus heutiger Sicht, aus unserer auch persönlichen Sicht als politische Menschen, als politisch forschende Menschen, einmal zu diskutieren, wie eben diese Archivalien, die Geschichten, die wir gehört haben, resonieren auf unser persönliches politisches Bewusstsein und Handeln vielleicht.
Das Schöne an diesem Transparent ist ja, dass wir hier ein haptisches Material haben oder beziehungsweise wir haben hier ein Transparent, das sicherlich mal entweder bei einer Demonstration mitgetragen wurde oder an einer Hauswand hing. Und vielleicht über den Gedanken, dass sowas wie ein Demonstrationsrecht oder das Recht auf Versammlungsfreiheit, das Recht auf Koalitionsfreiheit, alles, worüber wir gesprochen haben, diese Dinge müssen ja auch gelebt werden. Also Rechte müssen ja auch umgesetzt werden. Ich muss von ihnen Gebrauch machen. Diese Archivalien, die ihr für uns rausgesucht habt, was können die uns jetzt gerade erzählen? Wie können wir über die nachdenken? Was können wir aus denen mitnehmen?
Also bei der zeitlichen Einordnung dieses Transparentes haben uns natürlich nicht nur die Buchstaben und die Lettern geholfen, sondern auch der letzte Satz, der Rückschritt ist schon weit. Und deshalb gehen wir davon aus, dass es aus den späten 80ern ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass bis dahin eigentlich so ein fast naiver Fortschrittsglaube geherrscht hat. Wir haben, was Menschenrechte, was Frauenrechte, was Arbeitnehmerrechte angeht, ja eine kontinuierliche positive Entwicklung gehabt, vom Kaiserreich über die Weimarer Republik in der Geschichte der Bundesrepublik, und erleben dann aber in den 80er Jahren durch den Neoliberalismus einen enormen Rückschritt, also nicht nur eine Stagnation, sondern einen Rückschritt. Und das setzt sich ja in vielen Dingen bis heute fort. Wenn man früher gedacht hat, es wird immer alles Schritt für Schritt besser durch Reformen, dann erlebt man ja heute, dass während man früher dieses System häufig kritisch hinterfragt hat und auch den Finger in Wunden gelegt hat und negative Entwicklungen benannt hat, dass man heute viel öfter und viel häufiger in Situationen kommt, wo man gegenüber von Sympathisanten rechtsradikaler Parteien oder irgendwelchen Schwurblergruppen dieses System verteidigen muss und gar nicht mehr dazu kommt, es weiter positiv zu entwickeln.
Ich finde ganz interessant, dass du natürlich jetzt auch eine Position einnimmst, die ich, die mir irgendwie jetzt auch eher näher als ferner liegt. Sozusagen das in positiv, also eine positive progressive Position auf der einen Seite, an die man geglaubt hat, oder die sich irgendwie automatisch zu entwickeln schien. Ich finde, sozusagen, wenn man es ein bisschen neutraler formuliert, kann man ja zumindest sagen, der Freiheitsbegriff, es gelingt irgendwie offensichtlich politisch den Freiheitsbegriff, dass der sich verändert. Also gelingt, sage ich, weil ich schon denke, dass es dann eben sozusagen durchaus eine, wie du sagst, eine neoliberale Wende gab, bestimmte politische Vorstellungen sich geändert haben und Freiheit plötzlich anders definiert zu sein scheint. Wenn ich jetzt heute drauf gucke, und das ist sicherlich genau dieser Zeitraum, ist das ein deutlich individualistischerer Begriff. Wir haben ganz viel ja eigentlich darüber, und das fand ich sehr faszinierend, erfahren, wie Freiheit auch mit Solidarität, mit Gemeinschaft sozusagen zu tun hat und gemeinsam erkämpft ist und nicht sozusagen sich auf den Einzelnen, die Einzelne, die sozusagen ja in der freien Welt und Wirtschaft irgendwie alle Möglichkeiten angeblich hat, sozusagen sich zu verwirklichen, ist ja ein ganz anderer Freiheitsbegriff in gewisser Weise. Und dazu kommt eigentlich für mich auch, dass die Frage, für wen hat sich denn diese positive Entwicklung eingelöst, auch, wenn ich es jetzt mal so formuliere, erstmal eine Erzählung ist, die ich mir jetzt als weißer, cis-männlicher Deutscher ganz gut auch so vorstellen und imaginieren kann und reproduzieren kann, aber die ja vielleicht auch nicht immer für alle stimmt.
Ja, da würde ich gerne drauf eingehen, weil ich das Bild, was Holger da gezeichnet hat, durchaus nachvollziehen kann. Und ich denke, das trifft auch für viele Cis-Männer durchaus zu. Aber gerade wenn wir frauenpolitisch uns das angucken, gibt es eigentlich auch schon vor den 1980er Jahren, wo wir das in der Frauenbewegung kennen, also die akademische Frauenbewegung der 80er Jahre, dass eigentlich auch in den Gewerkschaften schon viel früher diskutiert wird, ist es denn überhaupt so um die Gleichberechtigung, die wir im Grundgesetz verankert haben. Wie ist es da bestellt? Und Diskussionen, die wir auch heute noch sehen, um zum Beispiel Paragraph 218, da gab es in den 70er Jahren, 1971, schon eine große Bewegung, den mal abzuschaffen. Und da ist es auch nicht gelungen. Also wie selbstbestimmt sind Frauen und auch über Repräsentation, wenn wir da uns mal angucken, gibt es denn eine wirkliche Parität in Parteien, in Gewerkschaften, wer sind die Vorsitzenden? Und ich glaube, dass es da gar nicht so gleich ist, wie das retrospektiv sich das gerne zurechtgelegt wird, vor allen Dingen eben von den Gewerkschaften und den Parteien, weil es letztendlich ein System verteidigt wird, das eben Männer vor allen Dingen in Machtpositionen bringt. Nichtsdestotrotz ist das aber natürlich wichtig, die Demokratie immer weiter zu verteidigen von Angriffe von außen. Und ich denke, da sollten auch eigentlich alle Beteiligten, die an der Demokratie partizipieren wollen, zusammenarbeiten.
Alicia, der Titel deiner Dissertation ist Die Unorganisierbaren. Was würdest du denn sagen, woher kommt diese Haltung, dass Frauen sich schlechter organisieren ließen als die männlichen Kollegen?
Ich wollte mal ganz am Anfang darüber schreiben, wo das herkommt. Also diese Metapher, dass Frauen unorganisierbar sind oder ja diese Behauptung. Und ich glaube, es liegt wirklich in der Wurzel der Arbeiterbewegung, dass man das ziemlich exklusiv halten wollte. Also diese Vereinigung gar nicht für Frauen unbedingt öffnen wollte und deswegen auch diese Behauptung aufgestellt hat, weil Frauen eben so vulnerabel waren. Frauen waren damals auch nur so teilweise geduldet, ja, als Arbeitnehmende. Und ich glaube, das kommt vor allen Dingen daher, also die Wurzel. Und dann natürlich über Sozialisation, dass es Frauen irgendwie schwieriger gemacht wird, ne? Dass man Frauen vor allen Dingen in die häusliche Sphäre verdrängt hat, mit Care-Arbeit assoziiert, Kindererziehung und es dann einfach auch schwerer wurde, für Frauen Ämter zu übernehmen oder überhaupt in eine Gewerkschaft einzutreten. Bis 1977 gab es quasi, heute so bekannt als die Hausfrauen-Ehe. Frauen durften nur mit Erlaubnis des Ehemanns berufstätig sein, beziehungsweise solange sie den Haushalt und ihre Kindererziehung nicht vernachlässigen. Solange gab es eben dieses Vetorecht. Und das hat Frauen halt massiv eingeschränkt bis dahin. Ja, also ich denke, es ist Tradition gepaart mit Sozialisation und einem gewissen Rechtekatalog, der Frauen einfach von einer gleichberechtigten Teilhabe immer ausgeschlossen hat.
Das hat ja zum einen mit einer Frage, wer kämpft für was, in wessen Namen, mit wem gemeinsam zu tun, also mit sozusagen auch der Vereinzelung oder Gemeinsamkeit von Kämpfen und viel mit Sichtbarkeit. Mir ist jetzt gerade vor ein paar Tagen noch mal ein Zeitungsartikel in die Hände gefallen, anlässlich jetzt der großen Kämpfe, die jetzt wiederum auch in der alten bundesdeutschen Industrie anstehen, bei VW und auch bei ThyssenKrupp hier im Ruhrgebiet. Und da ist mir einfach der ganz einfache Fakt aufgefallen, dass zwei sehr im Mittelpunkt stehende FunktionärInnen auf Betriebsratsseite und Gewerkschaftsseite italienischstämmige bzw. türkischstämmige Namen tragen. Das heißt, Jan, wir haben schon gerade kurz angedeutet, deine Forschung, da geht es im Kern um Selbstorganisation, migrantische Selbstorganisation und auch der Abgleich oder die Verbindung zu gewerkschaftlicher Organisation. Wie würdest du jetzt darauf reagieren oder auf meine Verwunderung reagieren oder meine, dass mir das aufgefallen ist, dass wir jetzt sozusagen hier stärker migrantisch gelesene Namen auch lesen und die in diesen Kämpfen jetzt sehr präsent vorkommen und ich nicht gedacht hätte, dass das oder mir nicht vorstelle, dass das die ganze Zeit immer schon so war.
Es geht auch darum, inwiefern diese Kämpfe, Anerkennungskämpfe in die Medien und auch in die Literatur getragen würden oder werden. Wir haben da gerade dazu gesprochen, inoffiziell, das Thema Kommunalwahlrecht, das einfach auf lokaler Ebene der Städte ein Thema gewerkschaftlich und auch nicht gewerkschaftlich gekämpftes Thema war. Nicht nur die Arbeitsmigrantinnen, nicht nur Selbstorganisationen, auch die lokalen Filialen, Repräsentation der Gewerkschaften auch zu diesem Kampf solidarisch etwas beigetragen. Das war 70er Jahre. Auch hat das etwas gedauert, bis wann diese lokale Zusammenspiele auf der Bundesebene der Gewerkschaften Resonanz gefunden hat. 1980 war die Aufnahme von diesem Recht in die gewerkschaftliche Agenda in der IG Metall und 1986 auf dem nächsten Bundeskongress des DGB wurde das dann aufgenommen. Aber auf lokaler Ebene, kommunaler Ebene war das immer ein Diskussionsthema. Und wir sehen hier nicht von oben nach unten funktionierende argumentative Linie, sondern von unten nach oben mitwirkende gewerkschaftliche und nicht gewerkschaftliche Zusammenarbeit, Zusammenspiele und der Mehrwert, der ähnlich auf Bundesebene akzeptiert wurde. Das dauert, das hat gedauert. Deswegen erwartet man auch jemand mindestens mit Migrationshintergrund nicht viel in den Medien oder bei der Literatur zu finden, aber muss weiter kämpfen. Und ich glaube, was wir gerade erörtern oder worum wir gerade kämpfen, in anderen nicht gewerkschaftlich organisierten Bereichen, zum Beispiel Dienstleistungen oder Callcenters oder bei den Industrien, die Arbeitsmigranten massiv angestellt, aber mit wenigen Rechten angestellt sind, werden gerade. Wir werden diese Rechte auch irgendwann erkämpfen. Auch kommen wir vielleicht später in die Medien. Das dauert, aber mindestens haben die heutigen Selbstorganisationen dieses Bewusstsein, dass sie nicht von den fehlenden Berichterstattungen oder so schüchtern sein sollen.
Würdest du sagen, oder ist das vielleicht noch ein nächster Punkt auch für unsere ganze Runde, dass die eigentlich der sozusagen je höher die Erzählebene ist im Sinne von die großen bundesweiten Linien, die erzählt werden, vielleicht die Welt, die große Weltpolitik und Weltgeschichte, die erzählt wird, dass die einfach viel zu langsam ist und lokal, wie du es jetzt beschrieben hast, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich auch das Verbinden von Kämpfen, die Sichtbarkeit verschiedener Perspektiven eigentlich auch schon viel länger, viel weiter ist? Oder ist das jetzt sehr idealistisch von mir gedacht?
Das ist ein wichtiger Punkt. Sichtbarkeit bringt auch Zusammenarbeit und auch Motivation, zusammen mitzuwirken, auch Konvergenz zwischen Gewerkschaften, kommunalen Institutionen und Selbstorganisationen oder Migrantengruppierungen. Ein Beispiel zu geben, das war Anfang 80er Jahre, dass der DGB, Deutsche Gewerkschaftsbund, sich entschieden oder auf Vorstandsebene Muttertage oder auch 8. März internationale Frauentage zu unterstützen und auch oder zu feiern, Events zu organisieren und auch Selbstorganisationen dazu zu unterstützen. Und dann bei den Events auf lokaler Ebene bei den Städten von Anfang 80er Jahren sehen wir auch noch sichtbar gewesene Frauen mit Migrationshintergrund bei den Protestmarschen und Protestaktionen. Und das hatte einen enormen Beitrag zu dem Anstieg des Frauenrepräsentationsgrads bei den Gewerkschaften, nehme ich an. Das ist auch langfristige Geschichte, wie gesagt, muss man nicht immer die Anzahl oder die Zahlen der Mitglieder oder sich Beteiligenden sehen oder priorisieren, sondern auch Namen, würde ich sagen. Aktivistinnen, die anderen noch auch motiviert hatten mit der Zeit, waren die Ersten, die sich nicht von anfänglich vielleicht distanzierenden Haltungen entmütigen lassen, sondern wollten sie mitmachen. Und wir sehen auch, wie gesagt, in lokaler Geschichte oder Mikrogeschichte viele Beispiele davon.
Das eine ist jetzt bestimmt die lokale Geschichte, aber was total auffällt, wenn wir nochmal zurückgreifen auf den Film, den wir bei Türkhöst gesehen haben und auf die Form dieses Streiks, die sich auf fast allen Ebenen gefühlt unterscheidet von dem, was wir beim Marsch auf Bonn gesehen haben. Es wird gemeinsam gekocht, es wird getanzt, es wird ein Theaterstück aufgeführt, es wird wahrscheinlich auch gesungen. Und was auffällig ist, sind auf jeden Fall im Bild genauso viele Frauen wie Männer zu sehen. Und die Aufgaben sind auch paritätisch verteilt. Also mal kocht ein Mann, mal kocht eine Frau, Kinder laufen irgendwie herum. Kannst du dazu was sagen?
Sehr gerne. Allererstens war das eine Pharmaziefabrik, wo die angestellten Frauen auch nicht sehr in Schatten gestellt waren von den Männern. Zweitens waren meist Streikenden auch gewerkschaftlich organisiert. Nach dem Gewerkschaftsgesetz 63 müssten angeblich diese Arbeitenden unbedingt gewerkschaftlich organisiert werden, um betrieblich, offiziell ihre Rechte zu erörtern oder sichtbar zu machen. Dann würden die Gewerkschaften nach diesem Gesetz als Akteure oder Interessengemeinschaften verstanden, erörtert oder angenommen. Und dann war das kein Zufall, dass die gewerkschaftlich organisierten Streikenden auch von den Gewerkschaften ihren Tanzgruppierungen unterstützt wurden. Und das war kein Zufall, dass, dass das Verhältnis der Frauen auch ein Thema war. Zu dritten Faktor kann ich auch über die Streikkultur sagen. Laut dem gewerkschaftlichen Kollegen Yılmaz Karaaslan, ehemaligem Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft, brachten die türkeistämmigen Arbeitsmigrantinnen in die Bundesrepublik ihre eigene Streikkultur, dass sie beim Streiken nicht nur die Fabrik ausgeschaltet oder vom Betrieb ausgeschlossen hatten, sondern auch innerhalb der Fabrik geblieben waren und mit ihren Verwandtschaften, Familienmitgliedern zusammen hatten sie getanzt und ihr Engagement und Entschlossenheit zusammen angekündigt. Das war auch laut Yılmaz Karaaslan eine Streikkultur und das können wir auch mit Protestaktionen der Selbstorganisationen oder Gewerkschaften mit Migrationshintergrund durch Medien, Literatur und Videos von den Streikaktionen der 70er und 80er Jahren nachweisen.
Wir sehen das ja ganz stark, dass dieser erste Film eine ganz gewisse Vorstellung davon hat, wie Gewerkschaften agieren und wie sie auftreten. Und das wird eben brüchig mit dem immer größeren Zuzug von Gastarbeitenden. Und auch eben, wenn Frauen sichtbar werden oder sichtbarer werden in Industrien, dass dann eben althergebrachte Muster nicht mehr funktionieren oder die vielleicht auch einfach aufgerieben sind. Also die 80er Jahre sind ja vor allen Dingen auch so interessant streikgeschichtlich, weil da neue Techniken ausprobiert werden. Die Friedensbewegung hat viel neuen Wind reingebracht, Anti-AKW-Bewegung, überhaupt die 80er ja deutlich einen politischen Aufwind aufweisen, würde ich sagen. Und da bedient man sich dann ja plötzlich neuer Streiktechniken wie eben einer Menschenkette in Hattingen damals, um die Insolvenz der Hütte noch zu verhindern oder eben, dass Thyssen da massiv Gelder rauszieht, dass man sich kostümiert, weil man eben mit Bürgerinitiativen zusammenarbeitet auf einmal. Also Dinge, die damals bei dem ersten Film 1959 überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Also da erscheint ja auch die öffentliche Mehrheit, die den Streikenden zusieht, also wirklich, es ist ja ein Publikum, das zusieht und es sind eben keine politischen Akteure. Und da sieht man vielleicht auch, dass was diese Streiks vorher gebracht haben, dass man nämlich sich vielleicht auch als Akteurin wahrnimmt eines Tages dann in der Zukunft.
Ich versuche mich mal an eine Fragestellung, die zu formulieren, was jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal der Punkt war. Und vor allem, Chaner, du hast es angesprochen in Bezug auf das Video, was wir gesehen haben. Rechte müssen erkämpft werden und dann müssen sie aber auch gelebt werden. Also wenn ich ein Streikrecht erkämpfe, muss ich von diesem Streikrecht auch Gebrauch machen, um das zu erhalten. Meine Frage jetzt an euch alle oder wer auch immer darauf antworten mag, wäre: Was braucht es alles für einen guten Streik?
Ja, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Formen von Streiks. Und wenn wir mal bei dem Tarifstreik im herkömmlichen Sinne bleiben, dann braucht es dafür eine gute Organisation. Das hatten wir am Anfang schon gesagt. Es gibt den wilden Streik, der ja offiziell auch nicht erlaubt ist. Und der in der Regel ja auch nicht sehr erfolgreich verläuft, weil einige Leute ganz spontan sagen, wir streiken jetzt, aber in dem Betrieb dann auch noch nicht mal die Mehrheit mitmacht in der Regel. Und wenn sie es dann doch macht, auch nicht lang genug. Der Tarifstreik fordert eine Organisationsmacht und feste Regeln. Wer ruft den Streik aus? Es gibt vorher eine Urabstimmung, sodass man sicher ist, dass auch die Mehrheit diesen Streik mitträgt. Eine gefüllte Streikkasse ist auch total clever. Auch sehr sinnvoll, wenn man den Streik lange durchhalten will. Es ist notwendig, dass man vorher die Streikziele definiert und sich darüber einig ist. Es ist auch sehr clever, wenn klar ist, wer bestimmt, wann der Streik vorbei ist, ob er erfolgreich war oder nicht. Ne? Wenn so ein Streik so langsam dahin bröckelt und die Streikenden immer weniger werden, ist das für eine Gewerkschaft nicht unbedingt ein Aushängeschild für die nächsten Tarifverhandlungen. Und man hat dem Arbeitgebern gegenüber natürlich auch ein sehr schlechtes Bild dargestellt. Und die Arbeitgeber müssen einen dann beim nächsten Mal auch nicht mehr besonders ernst nehmen. Ne? Also Gegenmacht ist natürlich ein wichtiges Funktionsprinzip eines Tarifstreiks. Und eine gewisse Normierung des Streiks. Also es muss Regeln geben und das haben wir ja in der Bundesrepublik auch mit dem Arbeitsrecht und dem Betriebsverfassungsgesetz und mit dem Streikrecht.
Also meiner Meinung nach ist ein guter Streik, ein erfolgreicher Streik mit ergriffenen Rechten und Freiheiten. Nur ein Beispiel zu geben von der Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik. 1973 der Streik in der Fabrik Pierbruck Neuss im Sommer 1973 wurde erfolgreich abgeschlossen. Und dann, wer hatte dann gestreikt? Das waren die Frauen aus Jugoslawien und dann aus der Türkei, aus Italien. Und diese Arbeitsmigrantinnen hatten ihre Rechte, nicht nur ihre Rechte erkämpft, sondern auch die Aufhebung von niedriger Lohngruppe. Am Ende, nach dem Streik, war das ein Kompromiss, dass diese niedrige Lohngruppe aufgehoben wäre. Das ist geschehen. Monate nachher ist dann ein anderer Streik in Kölner Ford-Fabrik oder Ford-Werken geschehen, der nicht so erfolgreich war, guter Streik war, im Sinne von der Sichtbarkeit der Arbeitsmigranten, meist Männer waren sie, aus der Türkei meist, da die Literatur selbst diesen Streik als Türkenstreik genannt hatte. Aber nicht so erfolgreich war das, dass viele Streikende ihre Positionen verloren hatten am Ende. Und streikleitende Namen wurden auch nicht nur entlassen, sondern auch ausgewiesen aus Deutschland. Dann sehen wir auch, da könnten wir auch weitere Fragen zur Solidarität, Mitmacherei und inwiefern etwas als ein Streik außerhalb der Gewerkschaft erfolgreich sein kann oder nicht, können wir diese Fragen auch stellen. Aber einen Streik erfolgreich zu nennen, würde ich unbedingt den Streik von der Fabrik Pierbruck in Neuss 1973 als ein gutes Beispiel geben.
Ich glaube, dass das eigentlich erst retrospektiv so ein erfolgreicher Streik war. Dietmar Süß hat das, glaube ich, gesagt mal, dass so ein aufgeladener, erinnerungsgeschichtlicher Sehnsuchtsort für deutsche Historiker ist, weil da eben sich, ich glaube, dass er das so gesagt hat, weil das endlich mal was ist, was eben nicht von weißen Arbeitern getragen wurde, was die halt einfach das dominierende Narrativ in der Streikerzählung sind. Und dass es eben jetzt wiederentdeckt wurde, genauso mit Frauenstreiks, die eben wiederentdeckt wurden. Interessanterweise ist ja die streikfreudigste Gewerkschaft der deutschen Nachkriegszeit die Gewerkschaft Textilbekleidung. Die fallen aber nicht auf, die haben halt nicht die Massen an Bergleuten gehabt. Und deswegen waren sie eben nicht so wichtig. Und ich glaube, da sind wir auch bei dem Punkt, was macht einen Streik erfolgreich, nämlich Presse. Dass man Leute hat, die das sehen und einen wahrnehmen und dann nämlich auch Druck auf die Politik ausüben kann. Weil wenn ein Streik nicht gesehen wird, ist er letzten Endes quasi nicht existent gewesen. Und das zeigt sich gerade halt bei weiblichen, bei migrantischen Streiks ganz, ganz besonders. Und da muss man wirklich dann nach der Nadel im Heuhaufen suchen, wenn man weiß, dass es so einen Streik gab, findet man die dann nämlich nur in der regionalen Presse oder aber nicht in der FAZ oder der Welt oder was es dann da für Magazine gibt, die da maßgeblich den auch politischen Diskurs wiedergeben.
Das macht jetzt ein interessantes Spannungsfeld auf. Also zum einen haben wir festgestellt, dass als BürgerInnen ich meine Freiheitsrechte auch nutzen muss. Also sie müssen gelebt werden, um sich zu bewahrheiten oder sich einzulösen. Und jetzt macht das aber das Spannungsverhältnis auf, Alicia, was du gesagt hast, von was ist die Wahrnehmung, dass Presse extrem wichtig ist bei der Wahrnehmung von diesen Streiks, die ich jetzt auch mal als Freiheitskämpfe vielleicht bezeichnen würde oder da unterordnen würde. Und Philipp, vielleicht dann eine Frage an dich. Hier ist ja ein Spannungsverhältnis von Sichtbar und Unsichtbarkeit. Manche dieser Bewegungen sind medial gut abgedeckt. Ich kann auf sie zurückgreifen, manche davon nicht. Als Historiker, wir hatten uns auch viel darüber unterhalten, wer erzählt die Geschichte? Was wird mir zugetragen oder worauf habe ich Zugriff als sogenannter Otto-Normalverbraucher? Willst du dazu vielleicht noch was sagen?
Wir haben es bei den Objekten, die wir besprochen haben, grundsätzlich immer mit Dingen zu tun, die von den Akteuren geschaffen worden sind. Die Fahne, die Madonna, der Film Gewerkschaft in Aktion, der Filmstreik vor den Fabriktüren von Türk Höchst bei Istanbul. Das ist sozusagen ein Glücksfall. Was wir viel häufiger haben in den Archiven, ist, dass wir Materialien haben, die eben nicht von den Akteuren stammen, die selber sozial aktiv waren, die sich engagiert haben, sondern von Ämtern, von Verwaltungsbehörden, von Organisationen, die beobachtet haben. Und das ist grundsätzlich eine Herausforderung und auch ein Problem für Historikerinnen und Historiker. Und das war von Anfang an ein Problem, als sich die Geschichtswissenschaft in den 70er und 80er Jahren allmählich demokratisierte, als man fragte, wo sind denn die Frauen? Wo sind denn die einfachen Leute? Wie lebten die eigentlich? Nicht? Also das berühmte und legendäre Beispiel ist E.P. Thompson, der englische Sozialhistoriker, der über die Working Classes schreibt und der mit den Berichten der Sheriffs arbeiten muss. Das heißt, das ist eigentlich die Polizei. Das sind die Berichte der Polizei, mit denen er arbeitet. Und da wird natürlich mit bestimmten Urteilen, mit bestimmten Stereotypen und mit bestimmten Mustern über soziale Proteste, soziale Aktionen geschrieben und Dinge festgehalten. Und die Herausforderung besteht darin, dass man dort, vereinfacht gesagt, ein bestimmtes Bias eigentlich als Historikerin, Historiker erstmal überwinden muss. Und sein Trick war, und das ist eine, ich sag mal, bewährte Methode oder eine Methode, zu versuchen, durch eine Vielzahl von solchen Berichten zu gehen und sich systematisch anzugucken, wie handeln die Leute eigentlich? Weil die Leute damals im 18. Jahrhundert, also darüber hat er sozusagen gearbeitet, Leute, die nicht schreiben konnten, die keine direkten Zeugnisse hinterlassen konnten, Leute, die größtenteils auch nicht lesen konnten, die kommen ja sozusagen nur durch ihre Aktionen eigentlich vor. Und das heißt, denen muss ich mich zuwenden, die muss ich aber sozusagen dann versuchen, auch zu systematisieren. Und das ist eine bewährte Methode. Es gibt auch von Manfred Geilus, einem wichtigen Sozialhistoriker, eine wunderbare Untersuchung zu den Hungerprotesten in Preußen im 19. Jahrhundert, der da systematisch untersucht und eine ganze Latte an verschiedenen Protestformen herauskristallisiert, mit denen Leute sich Werten und ihre Beschwerden, ihre Bedrängnisse, ihre sozialen Forderungen mitteilten. Nicht? Also es gibt erstens das Bias und das gibt es immer und überall in allen Überlieferungen, die wir haben. Und zweitens gibt es sozusagen methodische Reflexion, methodisches Herangehensweise. In dem Fall ist es sozusagen die Dichte, was wir dichte Beschreibung nennen. Es gibt sicherlich andere Fragen, die man sich ebenfalls noch stellen muss. Aber da, das ist sozusagen eine grundlegende Reflexion in den Geschichtswissenschaften.
Ich würde da gerne noch mal eine Lanze für unser Archiv brechen, weil in unserem Archiv ja nicht nur die Akten, also nicht die Akten einer staatlichen oder kommunalen Verwaltung sind, sondern eben die Akten einer Gewerkschaft. Und in diesen Gewerkschaftsakten befinden sich Dokumente, zum Beispiel Leserbriefe an das Verbandsorgan. Da befinden sich der Schriftwechsel des Vorsitzenden und einzelner Abteilungsleiter oder auch Bezirksleiter, wo sich die einzelnen Mitglieder an sie wenden mit ihren privaten alltäglichen Problemen. Und das ist dann eben die Ausnahme. Das heißt, wir haben dann von den Akteuren der Arbeiterklasse, die es damals noch gab, eben Ego-Dokumente, in denen sie sich über Fragen von Wohnungswirtschaft, von Wohnsituation, von Migration, auch von Fragen von Gleichstellung und sozialer Gerechtigkeit äußern. Und das sind eben die Dokumente, die in einem Bundesarchiv oder in einem Stadtarchiv oder in anderen öffentlichen Archiven eben nicht auftauchen. Und das ist für uns der große Vorteil, dass eben viele Sozialhistoriker zu uns kommen und ich den Forschenden, die hier am Tisch sitzen, diesbezüglich eben auch schon Dokumente zukommen lassen konnte, die sie eben in anderen Archiven nicht gefunden hätten.
Das ist ja auch eine Besonderheit, dass der Archivar oder die Archivarin den Bestand so gut kennt. Und das ist natürlich ein Vorteil hier vom Haus. Das muss man ganz klar sagen. Und da auch vielen Dank eben an das Archiv. Weil wer den Bestand gut kennt, kann halt auch gut helfen. Deswegen kleiner Applaus und Schulterklopfen für euch.
Aber dann ist es ein Gatekeeper, der das Archiv sehr gut kennt und auch ja gebiased ist eigentlich. Nein, ich finde es tatsächlich interessant. Also für mich kam gerade nochmal der Gedanke auf, als du, Philipp, von der Perspektive aus der, also was man quasi alles auf mehreren Schichten reflektieren muss, wenn man sich einbildet, man würde irgendeine Art von Wahrheit entdecken können in der Historie oder beschreiben können oder daraus Schlüsse ziehen können. Weil ich jetzt gerade denke, oder wir hatten es gerade auch, Alicia, du hast, glaube ich, darauf hingewiesen, wo, in welchen Medien, also wenn wir in der klassischen Medienwelt, also auch der freien Presse, also die sich ja organisiert hat in Organen, die eine Gatekeeper-Funktion haben. Das heißt, wer kommt denn in der FAZ vor in der Welt? Wie deutlich ist denn, dass eine bestimmte Redaktion vielleicht auch eine politische Weltsicht mittransportiert und nicht nur neutral berichtet. Und ich habe das Gefühl, natürlich ist da jetzt mit der Demokratisierung auch von Veröffentlichung, also Stichwort Smartphone, Social Media, könnte man ja sagen, da wird eigentlich eine Lücke geschlossen, weil viel von den persönlichen Geschichten, auch von den persönlichen Anliegen und auch, glaube ich, viel von Sichtbarkeiten, die sich erzeugt haben in den letzten Jahren, ja durchaus darauf basieren, dass da eine Demokratisierung von Veröffentlichung stattgefunden hat, sozusagen. Das heißt so. Wir haben jetzt so meinen Eindruck, einerseits viel darüber geredet, dass, und das haben wir auch in den Dingen und Filmen gesehen, auf der einen Seite es eine gewisse Notwendigkeit gibt zur Durchsetzung auch der Freiheiten oder der Kämpfe, die uns Freiheiten ermöglichen, wenn wir sie nutzen, der individuellen wie auch kollektiven Interessensvertretung sozusagen eine gewisse auch straffe Organisationsmacht und Ordnung und eine Einigung sozusagen, eine Fokussierung auch, wie du, Holger, gesagt hast, auf bestimmte Ziele, die klar formuliert sind, die sich vielleicht dann, Alicia, wie du darauf hingewiesen hast, auch in der Presse wiederfinden müssen. Das hat ja alles was schon mit einer straffen Organisation zu tun und der Herstellung einer Einigkeit und des sich nicht Verzettelns in verschiedene Einzelperspektiven. Und gleichzeitig haben wir sehr viel darüber gesprochen oder parallel dazu, dass natürlich ein solidarischer Kampf, der Respekt auch von Freiheiten verschiedenster Perspektiven und Gruppen, dass dafür extrem wichtig ist, dass nicht Menschen, Gruppen, Interessen, Themen unsichtbar gemacht werden oder zugunsten von der einen großen Sammelbewegung hinten runterfallen. Und das finde ich für mich nach wie vor ein großes Spannungsfeld. Vielleicht können wir darüber noch mal kurz reden gemeinsam, wie aus diesem Kreis, umgekehrt, wie dieses Quadrat gekreist werden könnte.
Ich zeige es ganz flachendeckendes Thema, flachendeckende Tätigkeit. Und wer streikt, hat nicht nur eine Anforderung, sondern eine Liste natürlich der Nachfragen. Was wir in der Literatur oder in Wissenschaft beurteilen, inwiefern ein Streik erfolgreich sein kann oder könnte, geht es darum, inwiefern diese Anforderungen angemessen oder vereinbar mit dem Tarifvertrag oder gewerkschaftlichen Forderungen sind. Dazu komme ich auf wilde Streiks von Anfang 70er Jahren, wo die Anforderungen auf keinen Fall gewerkschaftlich waren. Die Lohngruppe oder niedrige Lohngruppe wurde schon von den Gewerkschaften opponiert, aber noch nicht ganz strukturell und institutionell in Frage gestellt. Wir wissen, dass die niedrige Lohngruppe wurde 1979 aufgehoben oder einfach wieder gut gemacht. Und die echte Lohngleichstellung, Gerechtigkeit kam erst nach diesem Jahr. Es ist kein Wunder, dass die Frauenbeteiligung an den Gewerkschaften auch zunahm. Also, das ist ein, mir ist wichtig, dass manche Anforderungen während des einen Streiks in Schatten gestellt werden können, solange sie nicht von Gewerkschaften repräsentiert werden können oder nicht gewerkschaftlich aussehen. Das war Anfang 70er Jahren, waren sie, wie gesagt, niedrige Lohngruppe oder längere Urlaubszeit als 3 Wochen zu haben. Das war auch ein Thema, warum die Arbeitnehmerinnen in den Fortwerken in Köln streiken wollten, 73. Also alles in allem sehen wir hier Vereinbarung oder Unvereinbarung zwischen, was die Arbeitsmigrantinnen wollten und erkämpfen wollten und was die Gewerkschaften in ihren Agendas repräsentieren würden.
Ich fand es bei der Vorbereitung und auch jetzt, wenn ich uns sprechen höre oder irgendwie in dem Gespräch, ich finde das interessant und ich glaube, das lässt sich auch nicht auflösen oder beziehungsweise es lässt sich nicht klären, es lässt sich keine eindeutige Antwort darauf finden. Wenn wir über den Begriff Freiheit sprechen, glaube ich, das wurde schon angesprochen, hat der sich auch gewandelt in einen Freiheitsbegriff, der jetzt sehr viel individualistischer funktioniert. Und mein Eindruck ist, dass an diesem sehr individuellen Freiheitsanspruch viel zerbricht von dem, was euer Archiv unter anderem dokumentiert hat, an Bewegungen, die Erfolg hatten, die über eine Solidarität funktioniert haben und über einen gemeinschaftlichen Zusammenschluss, der auch Kompromisse aushält. Vielleicht fällt euch noch ein Beispiel ein oder möchte noch jemand dazu was sagen?
Ja, also dieses, das große Ziel und was ist auch das erreichbare Ziel, sind ja so die zwei Themen, glaube ich. Also was können wir durchsetzen, was ist realistisch und was wollen wir eigentlich durchsetzen? Und dass man das immer wieder nachschärft und wirklich in Dialog miteinander tritt und nicht irgendwie sagt, ah, das ist jetzt dezidiert ein Fraueninteresse, das ist dezidiert ein migrantisches Interesse, sondern dass man guckt, wo können wir da gemeinsam Stellschrauben drehen, damit eben wirklich einfach noch das Gefühl von Konsens da ist. Weil ich glaube, das war auch ein Problem in den Gewerkschaften, dass man nämlich irgendwann sich sehr auf so Personengruppen bezogen hat und als Personengruppen spezifische Themensachen betrachtet hat und dann sich da halt Oppositionen bilden. Weil wenn ich vielleicht nur zu einer Personengruppe gehöre oder vielleicht sogar zu mehreren und also weil ich eine migrantische Frau bin, dann passe ich nirgendwo so richtig rein. Ich passe nicht zu den deutschen Frauen, aber ich passe vielleicht auch nicht zu der mehrheitlich migrantischen männlichen Arbeitnehmerschaft. Wo finde ich mich dann wieder? Und dass man da immer wieder nachguckt, wer will denn mit mir kämpfen und wie kriege ich alle in ein Boot, dass sie sich gesehen fühlen? Und ja, da müssen wir, glaube ich, alle zusammenarbeiten.
Ich sehe das wie du. Wir haben, glaube ich, in dieser Gesellschaft zurzeit keinen Mangel an Individualismus. Durch soziale Medien und dadurch, dass immer mehr Leute der Meinung sind, Meinungsfreiheit würde bedeuten, dass alle ihrer Meinung sein müssten und andere Meinungen nicht mehr aushalten, ist die Frage der Emanzipation des Individuums im Moment wirklich nicht unser Problem, sondern dass der Mangel an Solidarität das Problem ist. Das sehen wir auch daran, dass sehr viele soziale Bewegungen immer kurzlebiger werden. Ne? Also wir haben von wer erinnert sich noch an Pulse of Europe, wer erinnert sich noch, ja, ich erinnere mich auch noch dran, aber ich habe in den Medien seit Ewigkeiten nichts mehr von ihnen wahrgenommen oder ich könnte jetzt noch diverse andere nennen.
Occupy gab's mal.
Occupy, ja, und davor gab's auch noch eine. Wir haben ja nun eine Säkularisierung der Gesellschaft. Wir haben immer weniger Leute, die in der Kirche sind, immer weniger Leute, die in Parteien sind, immer weniger Leute, die in Gewerkschaften sind. Nur sind das aber Institutionen, die im 19. und im 20. Jahrhundert eine Menge für jeden von uns erreicht haben. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Abschaffung diverser diskriminierender Gesetze für uneheliche Kinder, auch selbst, obwohl da noch ganz viel zu machen ist in Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter, ist es ja nicht so, dass nichts erreicht worden wäre. Und das sind eben Dinge, die erreicht wurden, zum Teil durch Graswurzelorganisationen, aber letztendlich sind die erreicht worden durch Parteien, durch Gewerkschaften in gesetzgebenden Verfahren und in Tarifverhandlungen. Insofern würde ich sagen, ich möchte diese gut organisierten großen Organisationen und die kleinen gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern es ist eben ganz oft so, dass bestimmte Themen von diesen kleinen Gruppen in die großen Gruppen hereingetragen werden und dort dann in gesetzgebenden Verfahren umgesetzt werden.
Heißt natürlich, dass die großen auch vielleicht irgendwie klassischeren, also mit einer Größe kommt ja eine gewisse Schwerfälligkeit auch einher. Das ist bei jeder Organisation so, egal ob sie ein Unternehmen, eine Gewerkschaft, eine Kirche, eine whatever ist, eine Partei. Das würde für mich jetzt dazu führen zu sagen, es muss eigentlich eine, also die Offenheit muss groß genug sein, weil natürlich so eine große, schwerfällige Organisation auch die Interessen ihrer Mitglieder oder ihre an einer gewissen irgendwie auch Stammmitgliederinnenschaft nach vorne stellt und es irgendwann immer Probleme geben kann zwischen einer Besitzstandswahrung und irgendwie neuen Perspektiven, die eingebracht werden und die eigentlich vielleicht in einer großen Organisation richtig sind, weil sie eigentlich den Freiheitskampf, der schon geführt wurde, fortsetzen würden. Das heißt, eigentlich könnten wir dazu auffordern, hätten wir jetzt sozusagen, wenn wir diese Bühne haben, dass da eigentlich eine Offenheit sein muss und gleichzeitig umgekehrt die Offenheit, dass und der Respekt vor den Kämpfen, die schon geführt wurden, den gerade diese großen Organisationen geführt haben. Vielleicht ist das eigentlich ein schönes Bild zu sagen, die kleinen, wie du sagst, die kleinen und die großen Perspektiven, Gruppen, Organisationsgrade sozusagen müssen eigentlich zusammenwirken und im gegenseitigen Respekt sich immer wieder fragen, was ist denn das, worauf wir uns einigen können? Und einigen wir uns gerade auf etwas, was sozusagen wirklich dann allen hilft und vielleicht die Freiheiten erweitern kann und erhalten kann? Oder werden wir partikular?
Also, eine Abschlussfrage könnte sein oder meine Abschlussfrage wäre, wir haben jetzt auch in der Schlusskurve ja nochmal über soziale Bewegungen gesprochen. Ihr forscht alle zu diesem Thema. Was motiviert euch jeden Tag zu eurer Arbeit?
Ja, was mich motiviert bei der Arbeit, auf der Arbeit, ist die Gelegenheit und die Chance, unentdeckten Punkte und Bereiche der lokalen Ebenen, wie gesagt Städte zum Beispiel, entdecken zu dürfen und die Anerkennungskämpfe der Arbeitsmigrantinnen sichtbar zu machen. Sichtbarkeit ist wirklich wichtig und auch Sichtbarkeit der Arbeitskämpfe in der Literatur und in der Öffentlichkeit und öffentlicher Meinung ist auch so wichtig, meiner Meinung nach. Und auch, wir haben auch dazu gesprochen, dass solche Konzepte wie Streik, Tarifvertrag oder Anerkennungskampf, diese Begriffe müssen auch einfach aufgeschlüsselt werden in die Teile, denen wir besser diskutieren können, um zu verstehen, dass ob die Arbeiterbewegung oder mit Migrationshintergrund in der Bundesrepublik etwas geschafft hat oder nicht.
Was mir große Freude bereitet an meiner Arbeit ist, dass ich das Privileg habe, an einer Institution für die Zukunft zu bauen, dass ich Strukturen herstelle, weiterentwickle, die in Zukunft es ermöglichen soll, Auseinandersetzungen zu führen, Fragen zu beantworten. Archive werden ja gemeinhin als Institution der Vergangenheit verstanden. Manchmal werden sie mit der Idee des Staubs geradezu verknüpft, automatisch verknüpft. Das wird dem Ganzen aber nicht gerecht, weil wir in unserer alltäglichen Arbeit eigentlich ständig damit beschäftigen, wie wir Material für, nicht nur für jetzt eine aktuelle Anfrage, sondern für die nächsten Hunderten von Jahren sichern. Und deshalb lösen wir Plastikteile und Büroklammern aus Papier, damit das Zeug nicht rostet und die Weichmittel nicht die Schrift vom Papier löst. Wir speichern digitale Unterlagen auf so eine Weise, dass sie eben auch in Zukunft für Forscherinnen und Forscher, aber auch für Laien zugänglich sind. Und wir dokumentieren die Herkunft von Archivalien so, dass auch in Zukunft und in Hunderten von Jahren ihre Entstehung noch nachvollziehbar ist. Das ist unsere Aufgabe und das macht Spaß.
Ich habe eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe, glaube ich, schon mit 12 gewusst, dass ich mal Geschichte studieren will und habe hier die Gnade, dass ich sehr, sehr viel in Akten stöbern darf, während ich sie bearbeite und umbette und verzeichne und jeden Tag was anderes finde. Ich finde Briefe von Bergleuten, die sich darüber beschweren, dass in den Ruhrfestspielen immer nur so abgehobenes, elitäres Zeug gespielt wird und dass sie eigentlich viel lieber viel mehr Musicals hätten oder Volksstücke oder Unseuchtheater oder so. Ich finde was über Alkoholkonsum und Missbrauch in Büros. Ich finde manchmal sogar einen Flachmann in der Akte. Ich finde Ego-Dokumente von Menschen, die im Widerstand gegen den Nationalsozialismus waren und sehr berührende Geschichten schreiben. Insbesondere, wenn man weiß, dass sie das Ganze nicht überlebt haben. Ich finde Berichte über Jugendfreizeiten in den 50er oder 60er Jahren und alle diejenigen, die jungen Leuten heute sagen, dass sie früher ganz anders waren, lügen alle, weil auch da geht's nur um Sex and Drugs and Rock'n'Roll.
Ich ziehe das Pferd mal von hinten auf. Und zwar habe ich manchmal so Tage, dann lese ich irgendwie ein Gewerkschaftsdokument und dann denke ich, oh, es tut sich überhaupt nichts. Und irgendwie, ja, wie die Diskussion um 218, wo man denkt, das diskutieren wir jetzt seit Hunderten von Jahren, gibt es diesen Paragraphen und die Frauen wehren sich dagegen und es tut sich nichts und dann bin ich frustriert. Und dann gibt es aber Tage, da finde ich irgendwas, weil es gibt irgendwelche Behauptungen, ne? Frauen sind einfach nicht gut zu organisieren oder die sagen ja nichts und dann findet man was und denkt sich, ha, machen sie eben doch. Und die Vorurteile, die wir haben, die hat auch nur irgendjemand anders mal runtergeschrieben aus eben Vorurteilen. Und wenn man dann sagen kann, ist nicht so, das ist toll. Wenn man sagt, da ist doch Wandel und da passiert doch was und es ist gar nicht so schlimm. Das hilft mir dann an den Tagen, wo ich frustriert bin, auf jeden Fall.
Ich maße mir an, das zusammenzufassen.
Krass.
Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürften. Ich finde es bereichernd und inspirierend zu hören, wie ihr mit den Objekten, den Archivalien umgeht, die ihr tagtäglich um euch habt. Vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, wer erzählt eigentlich diese Geschichten? Erzählen uns die Archivalien Geschichten oder erzählen Menschen wie ihr über Archivalien Geschichten? Da liegt wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte oder ist von Objekt zu Objekt unterschiedlich. Was aber nicht weg zu diskutieren ist oder worüber wir uns, glaube ich, alle einig sind, ist, dass Geschichten erzählt werden, entweder durch die Objekte oder über die Menschen, von denen uns die Objekte erzählen. Und dass das Geschichten sind, die auch heute noch zu uns sprechen und von denen wir entweder was lernen können, die uns motivieren können, die uns Mut machen können, die uns Hoffnung geben können, die uns zeigen, wie es nicht geht, die uns zeigen können, wie es geht und es auf jeden Fall lohnenswert ist, öfter mal in einem Archiv vorbeizuschauen.
Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank an euch, an Philipp Müller, an Holger Heidt, an Alicia Gorni und an Janer Tekin, an das Archiv im und auch insgesamt an das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, in dem wir uns sehr willkommen gefühlt haben und einen sehr, sehr interessanten Vormittag verbracht haben. Freiheit, Recht und Einigkeit ist Teil des Projekts im Namen der Freiheit der Universität Hamburg. Und das Projekt im Namen der Freiheit findet wiederum statt im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2024 Freiheit. Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Auch dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.